SRF 2 Kultur.
Musik für einen Gast. Ich bin Brigitte Hering. Bei mir im Studio sitzt Cornelia Salome Huber. Sie ist Sängerin, Künstlerin, Forscherin, Komponistin. Sie beschäftigt sich ebenso mit Quantenphysik wie mit der Musik. Sie hat die bildenden Künste ebenso studiert wie in Mexiko mit Straßenkindern gearbeitet. Und sie steht mit ihren Stücken, die »Mehr Zeit zum Leben« oder »My Life Between« oder das neueste »Grenzfall« heißen, immer wieder auf der Bühne. Und heute hat sie mir als Gast der Sendung ihre wichtigsten Musikstücke mitgebracht. Cornelia Salome Huber, wenn ich hier aufzähle, was Sie tun, was Sie alles schon gemacht haben, dann muss ich annehmen, dass Sie ein sehr neugieriger Mensch sind.
Schön, dass Sie mit dieser Frage beginnen, weil das ist vielleicht wirklich auch mein Beginn meiner Auseinandersetzung. Weil das, die Frage ist eigentlich vor der Form. Die Frage ist noch vor der Äußerung oder vor dem Klassieren. Ist das jetzt Tanz? Ist das jetzt Musik? Ist das jetzt Kunst? Sondern es ist eigentlich die Frage nach den Zusammenhängen. Warum bin ich hier? Wie kann ich Dinge in Zusammenhang bringen? Was macht Sinn? Warum ist meine Wahrnehmung eine andere als das, was ich in der Schule lerne? Und dieses Prinzip des Fragens hat mich eigentlich immer wieder weitergeführt, immer wieder neu selber Grenzen zu überschreiten.
Sie entziehen sich eben am liebsten einer Bezeichnung. Sie haben es jetzt auch gesagt, Sie sagen nicht, ich bin Tänzerin, obwohl Sie das auch mal studiert haben. Sie sagen nicht, ich bin Künstlerin, per se bildende Künstlerin. Sie sind nicht einfach nur Musikerin. Aber Sie tanzen, singen, performen und haben sogar selber komponiert jetzt fürs neueste Stück. Als was stehen Sie denn auf der Bühne? Als was treten Sie auf? Kann man das fassen oder darf man das gar nicht fassen?
Das kann man insofern fassen, als ich stehe als Mensch da auf der Bühne, der eigentlich in sich das alles zusammenbringen will, indem ich es lebe. Weil nur in mir kann es ja eigentlich zusammenkommen. Und in dem Sinn stehe ich da als Mensch, der das lebt, was er eben tut. Und die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten sind für mich bloß Mittel, um verschiedene Ebenen auszudrücken. Und so hat jedes Medium, der Tanz, die bildende Kunst, die Installation, die Musik hat andere Möglichkeiten. Und ich versuche, die so zu kombinieren, dass sie wie eine Stimmigkeit haben, die in mir zusammenkommt.
Sind Sie denn auf der Bühne Kunstwerk oder also eine Kunstfigur, Cornelia Salome Huber? Oder sind Sie der Mensch, der Alltagsmensch, Cornelia Salome Huber?
Das ist eine gute Frage. Ich bin kein Kunstmensch auf der Bühne. Auf keinen Fall. Es gibt doch eine gewisse Differenz, weil der Moment, wenn ich da stehe, ist ja nicht ganz alltäglich. Also es ist vielleicht eine Mischform, es ist ein Bewusstsein, dass da jetzt Zeit und Raum gerafft sind. Das sind Menschen, die mich nicht kennen, die nur eine kurze Zeit da sind. Der Versuch, das, womit ich mich beschäftige, so zu bündeln, dass ich etwas mitteilen kann. Aber das kommt von mir als Mensch. Also in dem Sinn, ich mache keine Trennung, dass ich etwas spiele. Es geht nicht darum, dass ich über etwas spreche, dass ich tue als ob oder dass ich spiele, als wäre ich, sondern ich versuche das in einer verdichteten Form zu leben.
Mhm. Das Stück, was Sie jetzt gerade erarbeiten, das heißt Grenzfall. Worum geht es darin?
Es geht eigentlich darum, dass ich der Meinung bin, dass man Grenzen immer wieder überschreiten muss, damit überhaupt klar wird, wo sie sind, die Grenzen. Und es geht eigentlich darum, dass ich versuche, eine Situation herzustellen, in der das erlebt werden kann. Also einerseits ist es eine sehr spezielle Raumsituation, die werde ich jetzt nicht verraten. Die Leute begeben sich selber in eine Raumsituation, wo sie in einem ganz kleinen Sinn selber auch eine Grenze überschreiten. Und dann ist es der Versuch, mit der Rauminstallation und mit dem Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen eine Wirklichkeit zu schaffen oder eben eine Welt zu schaffen, in der das erfahrbar wird. Und ich versuche, diesen Raum mit den Menschen zu teilen, eigentlich in gewisser Weise auch auf einer ähnlichen Ebene. Ich gehe auch Risiken ein. Also ich selbst überschreite da auch Grenzen. Ich habe nicht einfach den Bühnenschutz und die Personen, die da hineinkommen, die werden auch mit einer kleinen Grenze, sage ich jetzt mal, konfrontiert.
Jetzt haben Sie dafür eben Musik geschrieben, zum ersten Mal selber komponiert. Musik ist sowieso sehr, sehr wichtig für Sie. Mhm. Warum haben Sie sich entschieden, jetzt anstatt Musik von anderen Menschen zu benutzen, für eine Aufführung jetzt selber ans Komponistinnenpult sich zu setzen?
Weil es eigentlich für mich eine ganz logische Weiterentwicklung meiner Arbeit ist. Komponieren und Denken ist für mich sehr, sehr nah beieinander. Also je nachdem, wie ich mit meinem Denken arbeite, komme ich auch musikalisch zu ganz anderen Formen. So habe ich auch jetzt mit mir selbst gearbeitet. Und was mich an der Musik jetzt sehr interessiert, dass sie im Gegensatz zu den visuellen Künsten, dass sie diese Komponente hat, dass sie nochmal auf anderen Ebenen Menschen berühren kann. Und wenn ich mit schon bestehender Musik hätte gearbeitet, dann hätte ich auch mit dem dahinterstehenden Weltbild gearbeitet. Und in dem Sinn ist es ganz logisch, dass es für mich klar war, da das, was ich ja mache, für mich Ausdruck ist von. Es ist nicht die Form alleine, die im Zentrum steht, sondern die Form ist eigentlich erst der letzte Schritt von dieser Auseinandersetzung, wie ich mit meinem Denken arbeite, wie ich mit mir selbst arbeite. Und in dem Sinn kann das nur meine Musik sein, weil nur die Ausdruck ist von der ganzen Auseinandersetzung, die ich da hinter mir habe.
Jetzt habe ich in Ihrer Pressemitteilung einen interessanten Satz von Ihnen gelesen. Da schreiben Sie, ich bewege mich in der Musik, als würde ich durch verschiedene Räume wandern. Und wir kommen jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Was für einen Raum verbinden Sie denn mit diesem ersten Musikwunsch? Es ist das Prälude aus der Cello-Suite Nummer 1 von Johann Sebastian Bach. Was ist das? Was durchschreiten Sie da für einen Raum?
Das war ein ganz initiales Erlebnis. Ich bin ja mit der Klassik aufgewachsen, aber die hat meistens eigentlich in sehr, vielleicht altertümlichen Räumlichkeiten stattgefunden. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Bach gehört, in einer künstlerischen Installation. Und das war ein Raum mit einer Pfütze, mit Wasser. Und von oben, von der Decke, ist immer wieder, sind Tropfen runtergefallen. Das gab einen ganz wunderschönen Rhythmus und dann hing da ein Kronleuchter, der sich gespiegelt hat. Der Cellist ist da einfach gesessen und hat diese Sonate gespielt. Und es hat mich unglaublich berührt, weil diese Inszenierung in Zeit und Raum für mich wie nochmal eine neue Komponente, eine neue zeitgemäße Komponente hineingebracht hat.
Wir müssen es leider ohne die fallenden Tropfen uns anhören, aber wir hören uns eine Einspielung an mit Richard Tunnicliffe am Cello.
Thank you.
Die Cellosuite Nummer 1 in G-Dur, das Prälude von Johann Sebastian Bach, haben wir gehört. Das ist ein Wunsch von Cornelia Salome Huber. Sie haben gesagt, Sie haben dieses Stück zum ersten Mal in einem besonderen Raum gehört. Sie hören Räume, wenn Sie Musik hören. Haben Sie jetzt wieder den gleichen Raum vor sich gesehen oder ist jetzt etwas anderes passiert?
Ich glaube, der geht nie mehr weg. Es ist nicht mehr derselbe Raum in einem konkreten Sinn, weil ich jetzt selber als Mensch nicht mehr in diesem Zustand bin, in dem ich damals war. Aber in dem Moment des Hörens ergibt sich für mich immer diese interessante Verkettung, dass eigentlich alle Erlebnisse, die damit verknüpft sind, in einer gewissen Weise wieder präsent sind. Und es ist mehr so eine Art Reichtum, den ich bewusster oder unbewusster, je nachdem, wie ich meine Aufmerksamkeit auch lenke, erleben kann. Aber es ist vielleicht eine Weite, die immer weiter wird und die Bach nicht reduziert auf ein kindliches Erleben in einer Tonhalle oder wo auch immer.
Jetzt haben Sie dieses Stück ja in Zürich gehört. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, im Rahmen Ihrer Ausbildung in Zürich. Und als Sie mir da von Ihrer Ausbildungsreise erzählt haben, sind das ganz viele Stationen. Sie haben einen nicht immer einfachen Ausbildungsweg hinter sich. Wie und wo und was haben Sie denn eigentlich studiert? Als Sie die Schule fertig gemacht haben, hatten Sie da einen konkreten Plan, was Sie werden wollen?
Einen Plan nicht, aber eine Vision. Die Vision war eigentlich immer sehr klar, ich wollte immer Welten schaffen. Ich habe schon als Kind dann Inseln gezeichnet mit ganz minutiösen Plänen, jetzt nicht im Sinn ganz konkret. Es war mehr eine qualitative Vision des Seins. Und das gab es natürlich nicht. Ich wusste ja, man konnte nirgends lernen, wie man Welten schafft. Und so war dann mein Ausbildungsweg eigentlich eine Art Odyssee. Das ist jetzt keineswegs wertend gemeint, aber es ist eigentlich die Suche, ausgehend von dieser Frage, die Sie zu Beginn angesprochen haben, das Verstehen wollen, habe ich dann eigentlich versucht, kann ich das irgendwo lernen, kann mir jemand Antworten geben auf meine Fragen, dass dieses Innen und Außen, so wie ich die Welt wahrgenommen habe und so wie sie mir eben präsentiert wurde in der Schule, dass ich das irgendwie zusammenbringen konnte. Und das hat eigentlich nie richtig stattgefunden, weil diese Schulen, die Schulen für Gestaltung und die Tanzschulen ja auch auf dieser Trennung bereits aufbauen, die ja bereits ein Ausdruck eines bestimmten Weltbildes ist. Also die Tanzschule war da ein ganz gutes Beispiel, dass ich eigentlich überall lernen konnte, wie man tanzt. Aber warum eigentlich? Der Beweggrund, was ist Tanz heute? Warum ist Ballett so, wie es ist? Was hat es auf sich? Was kann Tanz heute sein? Was ist Bühnentanz? Was passiert, wenn jemand Tanz zuschaut? Und was passiert, wenn jemand selbst involviert ist? Diese ganzen Fragen, die waren nirgends Thema. Und das hat mich fast zur Verzweiflung gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, ich soll da etwas lernen. Ich kann das zwar mit meinem Körper machen. Mein Körper lässt sich gut dehnen. Ich kann das alles ausführen. Aber niemand kann mir sagen, warum. Das hat sich eigentlich so ein bisschen durchgezogen, bis ich dann eben selbst begonnen habe, nicht mehr das zu suchen im Außen, sondern in mir selbst. Okay, was heißt denn das?
Aber es war schon so, dass Sie sich in den Künsten, durch die verschiedenen Künste durchbewegt haben und da versucht haben, Ihre Vision zu verwirklichen.
Ja, das stimmt absolut, weil das vielleicht auch das einzige Gebiet war, wie mir schien, wo man überhaupt fragen durfte, bis zu einem gewissen Grad. Oder die Art und Weise des Fragestellens, auch wenn ich immer ein bisschen belächelt wurde mit meinen Fragen nach dem Warum. Das war nicht cool in der Schule für Gestaltung. Niemand sollte fragen, warum, dass man das tat. Man tat es einfach. Aber immerhin war doch eine gewisse Offenheit, um überhaupt Fragen zu stellen. Was mir schien, dass es in den anderen Wissenschaftsgebieten viel eingegrenzter war. Ich glaube, das ist schon der Grund, weswegen das sich in den Künsten.
Und trotzdem, dass das ein Stück weit offen war, sind Sie auch immer wieder da gegen Wände gerannt und angeeckt und haben es wahrscheinlich nicht ganz leicht gehabt in der Ausbildung.
Nee, ich habe ganz, ganz unglaublich viel gelernt und ich bin unglaublich dankbar über jede einzelne von diesen Erfahrungen. Aber das war nicht ganz einfach, weder für die Lehrkräfte noch für mich, weil ich denke, dass meine Art des Fragenstellens dazu geführt hat, dass eben Grenzen sichtbar wurden. Und das war dann wiederum auch für die Lehrkräfte jeweils schwierig. Man hat mich ja dann auch, also in der Tanzschule, man hat mich ja dann auch rausgestellt, tatsächlich, weil das so nicht toleriert wurde, weil das eine Gefahr war, weil man nicht zu viel Fragen stellen durfte.
Das ist ja nicht ganz spurlos an Ihnen vorbeigegangen. Sie sind auch zusammengebrochen mit Mitte 20 und haben einen krassen Schnitt gemacht in Ihrem Leben.
Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, für den ich immer noch sehr, sehr dankbar bin. Das war eben nach diesem Rausschmiss aus dieser Tanzschule. Und erst habe ich so dann so für mich, ja, die Cornelia, die kann alles nehmen, das ist kein Problem. Okay, dann schmeißen sie mich halt raus. Und irgendwie hat es doch ganz stark gearbeitet in mir. Warum passiert mir das immer wieder? Und auch ein Schmerz in dem Sinne, ich finde keinen Platz. Und aus dieser Notwendigkeit, oder ja, dann ist dieser Nervenzusammenbruch, hat sich da zusammengebraut und daraus entstand dann wirklich die Notwendigkeit, okay, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Ich lasse jetzt da mal alles los und ich gehe jetzt einfach meinen Weg. Und der Partner, den ich damals hatte, wir waren zu zweit. Es war eine ganz, ganz wichtige Zeit, wo wir ganz viel dann ausprobieren konnten. Wir sind dann nach Frankreich gegangen.
Sie haben alles verkauft?
Ja, genau, um Geld zu haben. Und dann sind wir in eine alte Kulturfabrik gegangen in Burgund. Und das waren riesige Gebäude, enorme Gebäude mit einem Gästehaus, einem Direktionshaus, mehreren Ateliers. Und da hatten wir ganz viel Material, ganz viel Zeit, ganz viel Raum. Und mit dem Geld, mit das wir hatten, haben wir dann da einfach das gemacht, was wir wollten. Wir hatten wirklich begonnen mit unseren Projekten.
Und die Musik, so haben Sie es mir erzählt, ist natürlich auch ein wichtiger Teil, wo man sich ab und zu mal wieder festhalten kann dran, wo man sich seine eigenen Ängste wiederfinden kann. Und so ein Stück ist das nächste Stück, was Sie ausgesucht haben. Es ist Sergei Rachmaninow, das Prelude in Cis-Moll. Und Sie haben mir gesagt, das war für Sie eine Art Rettung in der Musik.
Ja, das war noch vor dem Zusammenbruch eben. Das war diese ganze Phase des Suchens, wo ich eigentlich keine Antworten bekam im Außen auf die Fragen, die in mir so brannten. Und die Musik war gleichsam eine Möglichkeit, irgendwo einzutauchen, abzuheben, wegzuschweben. Und dieser Rachmaninow, eigentlich war das viel zu schwer für mich. Und doch hat mich die Konzentration, dieses gebündelte Spielen, es hat mich ganz enorm genährt.
Hören wir es uns an. Es ist keine Einspielung mit Ihnen, Cornelia Salome, sondern es ist eine Einspielung mit dem Pianisten Stephen Osborne. Thank you. Sergei Rachmaninow war das, das Prälude in Cis-Moll. Ja, Cornelia Salome Huber, ein Stück mit einer wahnsinnigen Dramaturgie auch.
Ja, es ist immer noch so, dass wenn ich das wirklich höre und mich da reinfallen lasse, dann könnte ich manchmal immer noch einfach weinen. Nicht jetzt in Trauer, aber das hat so eine Größe in sich, so einen weiten Raum von Ausdrucksfacetten. Wunderschön.
Sie sind es gewohnt, Grenzen zu überschreiten, Cornelia Salome Huber, und machen das auch immer wieder in Ihren Stücken, wie Sie schon beschrieben haben. Aber Sie haben auch wirklich in Ihrem Leben schon Landesgrenzen auch überschritten. Sie sind schon als sehr junge Frau auf eine große Reise. Mhm. Wohin ging die?
Das war nach dem Vorkurs der Schule für Gestaltung, bin ich nach Mexiko gegangen. Das war auch ganz, ganz eine zentrale Zeit, weil mir eben sehr früh dann klar wurde, wenn ich jetzt in dieser Schule für Gestaltung bleibe, dann werde ich immer, es entstand eine Art gedankliche Verengung, so, das ist schön, diese Farben darf man kombinieren, das ist gut, so muss man schreiben. Und ich hatte einfach immer das Bedürfnis, überhaupt erst mal, bevor ich mich fixiere, etwas anderes überhaupt noch kennenlernen. Weil wie kann ich wissen, ob ich etwas will, wenn ich das andere ja gar noch nicht kenne? Und Mexiko, das ist aus einer ganz wunderschönen Verkettung, einer ganz speziellen Begegnung heraus entstanden. Und ich wusste dann, okay, ich muss in dieses Land. Ich muss dahin. Ich muss sehen, wie es da ist. Ich muss das erleben. Ich muss dahin.
Also Sie waren da ganz jung, 20, oder?
Nee, ich war 16.
Und dann sind Sie mit Sack und Pack einfach losgereist?
Es gab damals, ich weiß nicht mal, ob es die noch gibt, den internationalen Kulturaustausch. Es ist nicht so das mit den Sprachschulen, sondern die vermitteln eigentlich einen Austausch, dass jemand aus demselben Land dann in die Familie, die ich hatte, einquartiert wurde. Und ich konnte dann auch in einer Familie wohnen. Und die vermitteln dann erste Arbeitsstellen. Und das war mit Straßenkindern. Anschließend habe ich mir dann selber meinen Weg weitergesucht. Und das war ganz, ganz eine wichtige Erfahrung, weil das alles auf den Kopf gestellt hat, so wie ich dachte. Ich habe trotz allem auch, hatte ich ein bisschen so den Eindruck, ja, ich komme jetzt dahin und ich helfe denen. Und das hat sich als unglaublich naive Annahme herausgestellt, weil ich dann gemerkt habe, ja, die da lernt oder der da geholfen wird, das bin ja ich, weil ich da plötzlich in eine ganz andere Welt eintauchen darf, in der ganz andere Gesetzmäßigkeiten, ganz andere Regeln herrschen, als ich es mir gewohnt war.
Wo waren Sie denn in Mexiko, in der Stadt, auf dem Land?
Puebla, das ist vielleicht die zweitgrößte Stadt, die ist nicht so weit weg vom Distrito Federal. Und das war allerdings, ich bin wirklich ein ganz starkes Landkind. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und für mich war diese Millionenstadt, hat mich fast erschlagen. Weil du einfach stundenlang fährst und es gibt kein Grün, es ist einfach Stadt. Und trotzdem war es wahnsinnig wichtig, das kennenzulernen und die Arbeit mit den Straßenkindern. Das war, ja, das ist ein Erlebnis, das man nie mehr vergisst.
Was haben Sie mit denen gemacht, mit den Straßenkindern?
Das war eine Organisation, die von der UNESCO aus unterstützt wurde und die hatten eigentlich versucht, die Kinder wieder einzugliedern, entweder in eine Familie, in die Familie, in die reale Familie, in eine andere Familie oder Arbeitsstellen zu vermitteln. Und ich habe dann sehr früh ziemlich große Verantwortungen übernehmen können, müssen, dürfen, sollen, weil ich als Schweizerin dann Zugang hatte zu Orten, wo sie es selbst viel schwieriger hatten. Und so bin ich dann eigentlich rumgereist, alleine und musste Gespräche führen, habe die Familien besucht, habe versucht, Vermittlungen herzustellen mit Schulen und Behörden und weiß der Kuckuck.
Und das schon mit zarten 16 Jahren.
Es ist mir manchmal vorgekommen, wie, es gibt doch dieses Märchen, Hans, der auszog, um das Fürchten zu lernen, weil eigentlich kannte ich keine Angst bis dahin. Und in Mexiko war es dann schon so, dass ich eben wirklich meine eigenen Grenzen gespürt hatte und auch an Grenzen kam, wo ich eben wirklich Angst hatte. Und das war ganz wichtig für mich zu erleben, weil ich immer den Eindruck hatte, wenn ich nie meine eigenen Grenzen spüre, dann weiß ich auch nie, wo ich aufhöre, salopp gesagt. Und in dem Sinn war Mexiko für mich ganz eine zentrale Erfahrung, weil ich eigentlich in jeder Hinsicht meine eigenen Grenzen ganz anders spüren konnte.
Und Sie haben auch ein Spiel kreiert, haben Sie mir erzählt.
Ja, das war dann im zweiten Teil. Das war dann etwas sanfter als in dieser großen Stadt. Das war dann im Süden. Das war ja gerade zu der Zeit, als der Subkommandante Markus aufs Tapet trat. Es war gerade nebenan, also neben Chiapas. Und ich bin da in einer Kooperative gewesen. Die hatten sich eigentlich darum gekümmert, das waren Leute aus Mexiko selbst, die aber studiert haben im Distrito Federal und dann zurückgegangen sind und dann eigentlich Alternativen gesucht haben zu dem Landbau, weil das eigentlich, die Erde ist ganz unfruchtbar geworden, da die ist alles erodiert. Und dann hatten sie eigentlich Projekte mit Frauen und mit Kindern noch nebenbei. Und ich hatte dann die Aufgabe, ein Spiel zu entwickeln, das mit den Elementen arbeitet, dass die Kinder dort überhaupt haben. Weil die hatten nur eingeführte Sachen aus den Staaten mit Begriffen drauf, von Sachen, die sie ja gar nicht kannten. Ich wurde dann losgeschickt und musste dann in diese Comunidades gehen und habe gezeichnet. Und dann haben sie mir die Dinge gebracht, die für sie wichtig sind. Und dann haben sie mir Hühner gebracht und das Haus und die Art, wie sie Bienen züchten und ihre Götter. Und dann haben sie mir all die Mythen erzählt, die ganzen alten Maya-Mythen. Und da bin ich mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen in Berührung gekommen. Und das war unglaublich schön, weil ich wirklich etwas von diesem Land mitgekriegt hatte. Ich musste nicht mehr wie bei den Straßenkindern, wie soll ich sagen, ihnen etwas zeigen, ihnen helfen, sondern ich konnte nur aufnehmen, was da war und eigentlich beitragen. Ich konnte zeichnen, etwas von mir geben und dieser Austausch, das war ganz wunderschön.
Und daraus ist ein Brettspiel entstanden, oder was?
Daraus ist dann, ja, ein Brettspiel, das ist eine Art bei uns, ja, heißt das Lotto, bei uns gibt es das auch mit Zahlen. Und anstelle von Zahlen waren das dann einfach Bilder und das war dann zweisprachig, also Maya und Spanisch.
Und Sie haben auch Musik mitgebracht in Erinnerung an Ihre Mexiko-Zeit, die für Sie wirklich ganz
genau
wichtig war, auch wenn sie schon länger her ist. Was ist das, was Sie mitgebracht haben oder wer ist das?
Das ist Ima Sumac, die Nachtigall, mit einem unglaublichen Stimmumfang. Und was mir an ihr sehr, sehr gefällt oder was mich sehr berührt, ist diese unglaubliche Lebendigkeit, diese Leidenschaft, diese Vielfalt, die sie eigentlich in ihrer Stimme hat, weil man hört, das ist nicht jemand, der einfach akademisch singt aus etwas Angelerntem, die singt aus dem Leben. Und das gefällt mir ganz unglaublich gut, weil ich diese, wie soll ich sagen, diese Lebendigkeit in Mexiko selber sehr, sehr geschätzt habe. Und das hat mir dann oft auch gefehlt, als ich zurückkam.
Wir müssen noch präzisieren, Ima Sumac ist eigentlich keine Mexikanerin.
Sie Nein, ist das ist eine Peruanerin.
Peruanerin, die peruanische Nachtigall. Gumba Bumba heißt der Song.
Thank you.
Ima Sumac, die peruanische Nachtigall, die aber auch ganz tief brummen und nicht nur zwitschern kann. Cornelia Salome Huber, ihr Weg auf die Bühne war auch ein spezieller. Sie sind einfach quasi auf die Bühne gehüpft. Ja. Erzählen Sie doch mal, wie das war.
Das hat etwas ganz Interessantes, weil das sind so schicksalshafte Momente, wo man sich später fragt, wie ist das möglich gewesen? Und manchmal denke ich, das ist ein großes Geschenk, wenn man das immer wieder erlebt, weil man dann eben selbst erlebt, aus eigener Erfahrung, es sind Dinge möglich, die man für unmöglich hält. Und das war eben nach dieser Zeit, wo ich mit Matthias Restle in der Ancien Tannerie war, in Burgund. Und wir hatten all diese Experimente, wir waren diese Monate da mit all diesem schöpferischen Fundus und wir wussten nicht, wohin mit dem. Das musste ja dann irgendeinen Raum finden. Und als wir zurückkamen, mussten wir irgendwie schauen, wo können wir denn hin? Und dann hat ein Freund von uns, hat uns diese Ausschreibung der Gessnerallee gebracht. Das hieß damals Hope and Glory. Das war ein jährlicher Wettbewerb, wo man Projekte einreichen konnte. Und in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir einfach gedacht, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir probieren das jetzt einfach. Wir haben zwar keine Ahnung von Bühne, aber wir können das ja mal probieren. Und dann haben die uns genommen. Ja, und dann haben wir das gemacht.
Also Sie sind, wie gesagt, einfach auf die Bühne gehüpft. Das passt ja zu Ihnen. Ihr ganzes Schaffen ist sehr geprägt von Experimentierlust. Über was wir noch nicht gesprochen haben, ist, Sie lesen Bücher regelmäßig über Quantenphysik. Und Physik haben Sie auch nicht studiert. Also ich weiß nicht, würde mir das nicht zutrauen. Sie sind keine Physikerin. Sie lassen sich aber von dieser Arbeit davon inspirieren. Kann man das verstehen? Und können Sie mir ein Beispiel davon geben?
Ja, das ist für mich ganz, ganz zentral, weil es mir hilft, meine Vorstellungsbildung eigentlich zu verändern. Weil ich versuche eigentlich von zwei Seiten her zu kommen. Also das eine ist der innere Weg, mein spiritueller Weg. Und das andere ist eigentlich der äußere Weg, die ganzen Wissenschaften. Und für mich ist wie klar, dass es darum geht, dieses innerhalb und außerhalb, sage ich jetzt einfach mal, zusammenzubringen. Also eigentlich diese Subjekt-Objekt-Spaltung insofern aufzulösen, dass eben das, worunter ich immer gelitten habe an all diesen Schulen, dass man immer nur entweder oder, es kam nie zusammen.
Also die Frage nach dem Warum, also die großen Fragen, genau, die Sie stellen, die suchen Sie.
Dass eben der Tanz einen Ursprung hat. Warum tanze ich? Und wie drückt er sich aus? Und die Quantenphysik ist einfach unter anderem, war für mich vielleicht das erste Mal, wo ich eigentlich meine eigene Wahrnehmung wiedergespiegelt sah in einem wissenschaftlichen Gebiet. Das erste Mal, wo ich sagen konnte, ja, ich verstehe, was da steht. Und das tönt vielleicht merkwürdig, weil natürlich habe ich keinen blassen Schimmer von Mathematik. Und Physik habe ich natürlich, ich komme ja wirklich nicht von dieser Seite. Aber ich denke, es ist extrem zentral, oder wenn jemand jetzt ein neues Land entdeckt hat, dann kann man auch nicht einfach sagen, das überlässt man jetzt einfach denen, die das entdecken können, sondern Amerika wird entdeckt und wichtig ist dann, was macht man jetzt mit diesem Amerika? Und ich kann nicht den mathematischen Aspekt nachvollziehen, aber ich kann vielleicht besser als ein Physiker, kann ich versuchen, zum Beispiel das, was das Doppelspaltenexperiment eigentlich zeigt, also diese duale Natur des Lichtes, dass es eigentlich Teilchen und Welle gleichzeitig ist. Dass es nicht mehr ein Entweder-Oder gibt, sondern es ist sowohl als auch. Es gibt diesen komplementären Aspekt, der eben die Subjekt-Objekt-Trennung auflöst, weil man eben sieht, ja, es gibt diese objektive Welt gar nicht. Ich bin als Betrachterin immer Teil des Experimentes. Und es ist ja unglaublich spannend, dass man ja den Wellencharakter nicht lokalisieren kann. In dem Moment, wo ich einen Detektor anbringe, bricht er die Wellenfunktion zusammen. Und das ist für mich ein Beispiel, das so viel mit dem Leben zusammenhängt.
Und also das ist gar nicht so abgehobene Wissenschaft, sondern wirklich fassbar und nachvollziehbar für Sie.
Ja. In keiner Weise, weil ich versuche dann, es ist schon so, ich lese diese Bücher dann, ich habe am Morgen immer meine Übungen und lese diese Bücher zum Teil ein halbes Jahr, immer wieder, weil ich eben genau merke, also das eine ist zum Beispiel dieses Doppelspaltenexperiment einfach zu lesen und intellektuell zu verstehen als solches. Und das andere ist, das basiert ja auf Denkstrukturen. Also wenn ich das jetzt ernst nehme, also das eine sind die Gedanken und das andere ist das darunterliegende Denken. Und einen Gedanken, den kann ich jetzt ziemlich schnell wechseln, aber meine Denkstrukturen. Und das wurde dann für mich eine ganz wichtige Arbeit, dass ich eigentlich versucht habe, meine eigenen Denkstrukturen aufzulösen oder zu verändern, weil ich gemerkt habe, ich gehe davon Annahmen aus. Und bis ich das wirklich in die tiefsten Grundfesten meines Denkens aufgelöst habe, das ist dann wirklich ganz viel Arbeit und das versuche ich dann wirklich auch zu machen. Also die Dinge nicht nur zu denken, sondern wirklich zu leben.
Also es ist eigentlich wieder eine Art Grenzüberschreitung einfach in ihren eigenen, in ihrer eigenen Gedankenwelt.
Ja.
Das Versuchen da auch Grenzen des Verstehens zu überschreiten und in andere Bereiche vorzudringen. Jetzt kommen wir wieder zur Musik und Ihr nächster Wunsch, der überschreitet ja auch Grenzen. Sie haben mir Ravi Shankar mitgebracht, der große indische Sitarspieler, letzten Dezember erst gerade gestorben. Was wollen Sie damit erzählen, mit diesem Musikwunsch?
Was mich an dem interessiert hat, das war die Zeit, ich bin 3 Monate dann ganz allein in den Sven gewesen, in dieser Wildnis und habe eben einen großen Teil der Kompositionen habe ich dort gemacht. Und da hat mich das ganz enorm interessiert, welche Weltbilder spiegeln sich denn in der Musikwelt wider? Und die westliche Musik, die geht ja eigentlich schon von dieser Spaltung aus in dem Sinne, man kann diese Musik hören, aber sie funktioniert auch ohne das Subjekt an und für sich. Sie ist als in sich geschlossenes Werk vollständig. Und Ravi Shankar, dieses Stück da, das ist eigentlich ein Musikstück, wenn ich nicht, ich sag jetzt mal, auch einen Wellencharakter annehme als Mensch. Wenn ich in diesem Teilchenzustand bleibe, dann ist die Musik eigentlich nicht gerade langweilig, aber ich habe nicht viel davon. Also diese Musik baut auf einem Verständnis von Welt auf, in der ich als Zuhörerin bereits eingedacht bin. Sie ist nicht so gedacht, dass sie in sich selbst funktioniert. Und das hat mich dann sehr berührt und sehr interessiert. Es gab da auch eben diese verschiedenen indischen Instrumente, die ich dann ausprobiert hatte. Und so bin ich zu dieser Musik gekommen.
Wir hören das an, wir können nicht das ganze Stück hören, weil es ist 31 Minuten lang, dann wäre unsere Sendezeit schon lang überschritten. Puri Kalyan von Ravi Shankar. Thank you. Ein Wunsch von Cornelia Salome Huber war das, Ravi Shankar an der Sitar, und wir mussten ausblenden, sonst wäre die Sendezeit überschritten. Jetzt ihr neuestes Stück heißt Grenzfall, und wenn Sie jetzt, wir haben jetzt gehört, wie Sie über Ihre Arbeit sprechen, das ist ganz viel Denken steckt da dahinter, ganz viel Forschungsarbeit, ganz viel Emotionen, ein riesiger Überbau. Das Publikum, das kann ja immer nur eine Stunde, zwei Stunden da sein, hat diesen Überbau gar nicht. Wie holen Sie es denn ab, das Publikum? Also es geht schon auch um eine ästhetische Ausdrucksform. Also Kunst ist für Sie sicher auch nicht nur Denken, sondern auch Ästhetik.
Ja, natürlich. Ich glaube, für mich muss einfach Kunst mehr sein als das, was in Erscheinung tritt. Ich sehe es mehr als Spitze des Eisberges an, was ich da mache. Und der wird getragen von einer großen Masse, die sieht man gar nicht. Aber sie ermöglicht eigentlich das, was in Erscheinung tritt. Und es ist für mich gar nicht so wichtig, dass sie das alles mitkriegen. Natürlich, ich will immer zu viel. Das ist ein großes Thema, dadurch, dass mich das alles so interessiert. Und ich will alles zusammenbringen. Weil es ja auch mit diesem Ausdruck dieses für mich, oder wie soll ich sagen, dieses Weltbildes zu tun hat. Ja, es ist alles mit allem verbunden. Und das ist ja auch der Grund, weswegen ich all diese Ebenen einbeziehe. Aber ein Besucher kann auch einfach kommen und einfach erleben, ganz sinnlich. Es hat immer mit einer Schönheit auch zu tun, die eben nicht nur einfach jetzt mit der Oberfläche in Verbindung gebracht werden kann. Sie ist Ausdruck von. Und es ist diese ganze Installation, die hat auch einfach in sich eine ästhetische Qualität, die kann man auch so genießen. Und wenn man will, gibt es hintendran immer wieder weitere Räume, weil das kann man jetzt vielleicht schon sagen, alles, was da ist, hat einen Grund hintendran. Aber den muss man nicht zwingend wissen. Man kann auch einfach dann das genießen, was da ist.
Wie geht's weiter? Das ist ein Projekt, was jetzt noch läuft. Und danach, was sind Ihre Pläne? Sie müssen ja immer was Neues machen. Genau. Was heißt Ihr Ort?
Ja, das ist vielleicht eben wirklich, da gibt's so jetzt eigentlich einen Bogen zu meiner Kindheit. Dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, ich bin jetzt eigentlich da. Ich bin jetzt eigentlich langsam in der Lage, um das zu tun, was ich eigentlich immer schon wollte. Weil diese ganzen Projekte, die sind ja immer eingebunden in einen Ablauf, der mit Systemen, mit Geldgebern, mit Zeitplänen zu tun hat. Und das setzt eben immer wieder auch Grenzen, mit denen ich nicht zwingend immer einverstanden bin. Und für mich ist die Konsequenz meines Schaffens ganz klar, dass ich einen Ort schaffen will, an dem ich selber Rahmenbedingungen herstellen kann. Also es ist nicht nur die Arbeit an dem, was in Erscheinung tritt, sondern wie es in Erscheinung treten kann, an den Bedingungen eigentlich.
Sie möchten quasi Kuratorin Ihrer eigenen Arbeit werden?
Nicht nur meiner Arbeit. Das ist wirklich so ein großes Projekt mit ganz unterschiedlichen Komplexen. Ich suche ein Gelände mit mehreren Gebäuden. Da gibt es ein Kunsthotel, da gibt es dann ein Forschungslabor, da gibt es Essensinszenierungen, da gibt es Forschungsprojekte dann, wo Leute interdisziplinär an Fragen dran sind. Ich will wirklich einen Ort schaffen, wo man leben und arbeiten kann, wo man das in Verbindung bringen kann, was mir ein Anliegen ist. Und wo eben die Bedingungen auch so entstehen können, dass auch etwas wachsen kann, ohne dass ich immer eine Gruppe Leute für einen Monat irgendwo hin beordere, dann muss ich die irgendwo unterbringen. Und das hat immer eine ganz große Unruhe. Und wenn man an einen Ort wirklich gehen kann, wo das gelebt wird, wo das präsent ist, wo das aus allen Poren sprüht, im Garten, in den Gestaltungen der Räumlichkeiten, wie man ist, dass da etwas wirklich lebt und wachsen kann.
Ist das eine Art Künstlerkolonie, die Sie da gründen wollen?
Man könnte das auch so sagen. Es ist ein Ort des Seins, wo man eigentlich wie die Wirkkraft eben des Denkens beobachten kann auf ganz verschiedenen Ebenen. Also einerseits, das Kunsthotel soll wirklich offen sein für Menschen jeglichen Alters, jeglicher Ausrichtung, ohne irgendwelche Bedingungen, dass man da sein kann. Und dann soll es wirklich die Möglichkeit geben, dass eben künstlerische Arbeit in einem größeren Rahmen auf längere Zeit wirklich, weil gerade all diese Fragen oder wenn man immer mehr in diesen Themen drin ist, dann stellt man immer mehr fest, ja eben, ein Theater kann man auf die Bühne stellen, das kann man spielen. Ich kann etwas spielen und das kann ich lernen in 2-3 Wochen. Aber in dem Moment, wo ich an den Substanzen arbeite, dann kann ich nicht einfach in 2-3 Wochen etwas auf die Beine stellen, sondern das braucht Zeit, damit es wachsen kann. Und damit es wachsen kann, braucht es eben den Nährboden und den möchte ich gerne herstellen mit diesem Ort.
Aber den haben Sie noch nicht, den suchen Sie noch.
Den suche ich. Ich bin im Umkreis von einer Stunde etwa, bin ich jetzt am Suchen und suche Gebäude und schaue mir Häuser an und Gelände. Und
also wenn Sie jetzt die Hörerinnen und Hörer so einen Ort haben, kann man sich bei Ihnen melden, Cornelia Salomon.
Oh ja, mit Freude, mit großer Freude.
Eine Brache mit mehreren Gebäuden ist gesucht. Ja, wir nähern uns dem Ende unserer Sendung, die hat eben Grenzen. Leider. Die Musik, die Sie zum Ende der Sendung noch mitgebracht haben, die zeigt eigentlich auch, wir haben ganz viel über Musik philosophiert, über das Musikhören, über das Musikmachen. Das ist jetzt aber eigentlich Musik, die Sie auch mal nur anmachen, weil sie Ihnen gefällt.
Genau, oder? Ganz genau. Das ist eben, das muss es auch geben. Mhm. Ich setze mich genügend ernsthaft mit all diesen Fragen auseinander und dann Momente, ja. Diese Musik, die finde ich ganz wunderbar, die finde ich sehr berührend, immer wieder, sie verleidet mir nie.
Und diese Musik, das ist Nina Simone und der Song heißt Feeling Good. Cornelia Salome Huber, Sie sind Künstlerin, Gedankenforscherin, Grenzgängerin und Sie waren heute zu Besuch bei mir in der Sendung Musik für einen Gast. Ihr Programm Grenzfall ist noch bis zum 21. März in Basel im Ackermannshof zu sehen und es verabschiedet sich Brigitte Hering. Und hier ist Nina Simone mit Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Thank you. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.